Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Lange nichts mehr von dir gehört. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ich bemühe mich, aber ich bin gerade ein bisschen krank, wie, glaube ich, alle Menschen. Und ich huste ab und zu. Ich hoffe, es wird nicht so häufig heute passieren.
Das hoffe ich auch, vor allem, dass es dir schnell besser geht. Das heißt, du hast dann heute wahrscheinlich einen Erkältungstee, oder?
Nein, ich habe einen Bratapfeltee.
Ein Bratapfeltee?
Ich halte mich natürlich strikt an die Reihenfolge im Adventskalender.
Ah, okay. Das ist eigentlich steht der nächste schon wieder an, ne?
Ja, ich habe auch schon einen neuen gekauft. Jetzt beim in Jena beim Tolkien-Seminar habe ich einen bei einem Drogeriemarktkette einen gekauft.
Ah ja, sehr, sehr interessant.
Aber der Semaria Adventskalender ist noch gut gefüllt, weil ich trinke den ja immer nur zu den Folgen und nicht.
Genau, und wir sind jetzt bei Folge 18.
Aber die sind ein bisschen durcheinander geraten, die Teebeutel. Aber es ist noch gut gefüllt. Also ich denke, ich komme klar.
Gut, und du kannst dich.
Manchmal habe ich ja auch nicht Adventskalender-Tee getrunken, weil ich irgendwo anders war und mich irgendwie improvisieren musste. Der Tee besteht zu 30% aus Äpfeln, was man von einem Bratapfeltee erwarten würde. Das heißt, 70% müssen Brat sein tatsächlich. Aber da schätze ich zu. Weiterhin um Hagebutten, Zitronenschalen, Zitronen, Orangen, Cassia-Zimt, Orangenschalen, Pimentnelken, Süßholz, Vanilleschoten und Sternanis.
Oh.
Ja.
Ja. Und eigentlich müsste da viel Zucker dran sein, weil der Bratapfel ist dann ja viel Zucker im Regelfall und Fett.
Da es sich um einen biologischen Tee handelt, ich kann auch ehrlich gesagt nicht den Unterschied riechen zwischen dem Bratapfeltee und einem gewöhnlichen Punsch oder was auch immer, aber
Gut, wollen wir mal mit der Sendung starten? Dann haben wir uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir da die Sachen einfach auslosen und das ausführliche Feedback in eine Sonderfolge setzen. Das heißt, wir schreiben einfach alle 20 Gewinnerinnen und Gewinner an und verlosen das. Und wie gesagt, so das ganze Feedback, so das ganze Bauchpinseln machen wir dann eine eigene Sendung. Ich hätte mir schon überlegt, Maria, eigentlich müssten wir uns auch jemanden suchen, der dieses uns sehr wohlwollende Feedback vorliest, damit wir einfach da sitzen können und sagen, ja, ja, sehr schön, sehr schön.
Ich stimme voll zu. Ja, gerne. Ich lasse mir auch gerne einen professionellen Bauchpinsler
kommen. Oh, ich weiß nicht, ob die DTG das zahlt oder ob wir da nicht erst noch irgendwie ein paar Spenden für sammeln müssen.
Crowdfunding.
Wir crowdfunden Marias höchstpersönlichen professionellen Bauchpinsler.
Okay.
Aber wir haben du hast trotzdem irgendwie so ein kleines bisschen Feedback, sowas Allgemeingehaltenes rausgesucht, oder?
Ja, und zwar einerseits Sache zu älteren Folgen, dann habe ich noch ein Feedback gefunden, was, glaube ich, zwischen der Aufnahme der letzten Folge und dem Erscheinen rauskam, also und ganz viele Sachen drin hat und eigentlich nicht richtig zum Gewinnspiel gehört. Da können wir mal anfangen mit einem Feedback noch zu Folge 15 von Jannis. Möchtest du es vorlesen?
Hallo, ich habe noch ein spätes Feedback zu Folge 15, da ich es heute erst frisch gehört habe. Eine tolle Folge wie immer. Ihr habt gerätselt, wie es sein kann, dass Thorondor, der Adlerkönig auf Manwes geheißt, so schnell zur Stelle sein könnte, um Fingern dabei zu helfen, Melros zu retten. Oder dass er ja viel Zeit benötigt würde, um auf Manwes Befehl hin einzugreifen und dass nicht einmal ein Elb, er hat zwar Elf geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, er meint Elb, so lange einen Bogen spannen würde. Ich bin voll bei euch, dass es ein Mythos oder eine Legende in einer Fantasy-Geschichte ist und dass man daher nicht zu streng sein kann und sollte. Allerdings lese ich die Stelle eher so, dass Thorondor auf Manwes Geheiß Morgoth ausspionieren sollte und daher sowieso bereits vor Ort ist. Er handelt aus eigener Entscheidung, weil er um Manwes Mitleid mit den Noldor weiß. Nun kann man natürlich diskutieren, ob Thorondor so etwas machen würde oder ob es irgendwie eine Direktverbindung per Telepathie zu Manwe gibt. Aber immerhin muss nun der Bogen nicht mehr Stunden oder Tage gespannt bleiben und es macht mehr Sinn, es ergibt mehr Sinn. Wie seht ihr das?
Es darf auch ruhig mehr Sinn machen, die Sprache ist nicht logisch. Aber da zu dem Thema sowas Ähnliches haben uns mehrere Leute geschrieben, weil wir hatten in Folge 15, die zu dem Kapitel ist, das ist die Folge und Action, wo es um das Kapitel, ja, ich hätte es mir vorher raussuchen sollen, wie heißt das Kapitel? Es müsste von der Rückkehr der Noldor sein, wo Fingon Maedhros rettet, während Maedhros da am Felsen hängt. Haben mehrere Leute geschrieben, ja, aber die Adler, die leben doch eben dort und so. Und wir hatten uns damals in der Folge darüber lustig gemacht, dass Fingon ja ewig seinen Bogen spannen müsste, damit Thorondor da eben noch hin kann. Dazu zwei Sachen von mir. Einmal, selbst wenn wir uns vorstellen, dass Thorondor schon irgendwie da rumfliegt, dann müsste er ja immer noch runterkommen. Und ich weiß nicht, wie lange man so Bögen spannt, aber das ist doch bestimmt nicht irgendwie mehrere Minuten. Naja, er muss ja auch zielen, aber Maedhros ist schon, ist er sehr groß. Er schritt sich Maedhros sehr lange. Also er bietet ordentlich Fläche. Ich weiß nicht, wie genau man da zielen muss. Egal. Auf jeden Fall, es ist, keine Ahnung. Die andere Sache ist, dass im Kapitel 14, unserem Lieblingskapitel von Beleriand und seinen Reichen, ihr wisst, die Geografiestunde, steht, dass die Adler ihre Horstplätze haben unter den Gipfeln der, oh Gott, Chrisaigrim. Das ist in, wenn ihr auf der Karte guckt, Doriath, dann nördlich von Doriath ist ein Land namens Dimbar. Und da drüber steht, über den Namen Dimbar steht Chrisaigrim. Und da sind die Hortplätze der Adler. Also das ist nicht ganz so weit im Norden, wie die Thangorodrim eben im Norden sind. Kann natürlich trotzdem sein, dass die Adler da irgendwie rumhuvern. Und da irgendwie Wache halten, noch weiter im Norden. Aber sie nisten anscheinend in den Chrisaigrim. Ja, aber andererseits, wie gesagt, es ist ein Fantasy-Buch. Es muss nicht alles super rational erklärbar sein, vor allem, weil es sich auch noch um eine, ja, um eine editierte Ausgabe von einem Fantasy-Buch, das nicht mal vom Autor selber herausgegeben wurde, ist. Also wenn da Sachen unlogisch sind, dann ist eigentlich zu erwarten.
Ja, es gibt unlogisch und es gibt unlogisch. Also es gibt in der Hinsicht unlogisch, dass es heißt, okay, da passen vielleicht gewisse Anschlüsse nicht. Das wurde vielleicht da und da noch so erklärt und da vielleicht dann so und so erklärt. Geschenkt. Also ja, dass solche Sachen nicht passen, ist vollkommen okay. Und ich glaube, darüber beschwert sich auch keiner. Aber trotzdem, innerhalb dieser klitzekleinen Geschichte, dieser kleinen Situation, lasse ich einfach nicht gelten, die Dauerausrede, es ist ja noch nicht mal vom Autor selbst geschrieben worden, es wurde nachher zusammengetragen. Also das fand ich halt einfach, und ich meine, es ist ja nicht schlimm. Ich darf es ja merkwürdig, scheiße, geil, hyped und Co. finden. Und in diesem Fall finde ich das halt äußerst merkwürdig und es stört mich einfach. Und das ändert auch nichts daran, ob Christopher es jetzt geschrieben hat oder sein Vater.
Das darfst du ja so finden. Ich persönlich finde es sehr müßig, mir ständig darüber Gedanken zu machen, weil dann müssten wir nämlich das ganze publizierte Silmarillion in die Tonne kloppen.
Und das finde ich noch nicht mal. Also es gibt halt sehr viel Sachen, die meiner Meinung nach durchaus passen von dem, was wir jetzt gelesen haben. Also wie gesagt, es sind halt einfach so Sachen, wo ich mir denke so, ja, aber komm, es ist eine Szene und ich reg mich jetzt nicht allzu sehr auf. Ich habe es halt in der Sendung einfach angesprochen, weil es mich zu dem Zeitpunkt dachte so, hä, ich verstehe es einfach nicht. Und hatte einfach noch gehofft, dass ich irgendwie etwas inhaltlich nicht verstanden hatte. Dem war nicht so, ja gut, geschenkt ist halt so.
Ja.
So, magst du denn das Feedback von Sandra vorlesen?
Ja, Sandra hat uns ein sehr langes Feedback mit 4 Fragen, wenn ich mich nicht irre, geschickt.
5, glaube ich.
5? Oh Gott. Oh, stimmt, 5. Okay. Liebe Maria, lieber Tobias, ich bin auch ein kleiner Fan eures Podcasts. Vor kurzem, vielleicht auch in Vorankündigungen der Rings of Power, wenigstens ein positiver Aspekt an der Serie, bin ich auf euch aufmerksam geworden und habe mir nicht nur ein eigenes Silmarillion besorgt, sondern fleißig Notizen gemacht. Sehr vorbildlich. Sondern mittlerweile auch alle Folgen 2-mal gehört. Noch viel vorbildlicher. Einmal ohne es selbst gelesen zu haben und dann mit eigenem Exemplar. Es ist zu einem kleinen Silmarillion-Studium ausgerastet. Extrem vorbildlich.
Ausgeartet.
Ausgeartet, okay. Ich bin schon ganz gespannt, euch nun endlich unmittelbar höre und damit Silmarillion zeitlich passend lesen zu können. Nachdem ich die 16 Folgen Silmarillion nachgeholt habe, sind mir viele verschiedene Fragen auch wiederholt aufgetaucht. Vielleicht bin ich mit einigen Themen etwas spät dran, aber ich liste diese nachfolgend dennoch auf und hoffe, dass sich im Laufe des Podcasts vielleicht auch noch Chancen ergeben, dass ihr darauf zurückkommen könnt. Diese Chance ergibt sich gerade in diesem Moment. Erstens, fast seit der ersten Folge finde ich keine Erklärung dafür, warum die Herkunft von Ilúvatars Kindern so verzögert stattgefunden hat. Ist es wirklich nur die Tatsache, dass die Vorbereitungen der Valar so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass es so ewig dauert? Gibt es in anderen Werken Tolkiens dazu vielleicht noch andere Erklärungen? Soweit ich weiß nicht. Also
ganz
ich glaube,
es ist
wirklich.
Es ist die Ankunft, nicht die Herkunft.
Oh, die Ankunft.
Man macht ja nicht nur damit die Hörenden jetzt auch wissen, warum du entsprechend so antwortest.
Also, warum die Ankunft der Kinder Ilúvatars verzögert ist und die nicht direkt nach der Schöpfung auftauchen, gibt es, soweit ich weiß, keine andere Erklärung, als dass die Valar eben die Welt vorbereiten und die Menschen dann einfach irgendwann auftauchen. Oder die Menschen, die Elben und die Menschen irgendwann auftauchen. Ja, gibt es leider keine Erklärung, soweit ich weiß.
Da fällt mir aber jetzt gerade noch mal eine andere Frage ein. Packen wir die mal zum Schluss. Mach erst mal die anderen drei, vier noch.
Okay, dann zweite Frage. In eurer Diskussion rund um die Größe der Silmaril denke ich immer, dass es sich in etwa so verhält, wie es in Jacksons Filmen mit dem einen Ring der Fall ist. Dieser ist auf Saurons Finger noch riesig und schrumpft dann zu Menschenhandgröße, wenn Isildur danach greift. Ich erinnere mich nicht mehr, wie Tolkien akkurat das basierend auf den Büchern ist, aber finde die Variante ganz dienlich. In den Büchern gibt es ja dieses Phänomen, dass der Ring schwerer wird und zum Beispiel, also je weiter Frodo und Sam nach Mordor reinkommen, desto schwerer wird der Ring und solche Dinge. Und im Film ist das ja, glaube ich, auch, damit man irgendwie den so gut sehen kann, dass der manchmal so groß ist. Aber ich weiß nicht, ob man die Silmaril so direkt vergleichen kann mit dem Ring. Es ist nur Spekulation. Weil die Silmaril an sich sind ja nicht magisch, würde ich sagen. Also sie halten zwar das Licht der Bäume, aber sie sind jetzt nicht so ein magisches Artefakt, wie der Ring ein magisches Artefakt ist. Würde ich zumindest denken. Tobias, hast du eine Meinung dazu?
Ja, wie gesagt, wir wissen ja, woraus die Silmaril geschaffen sind. Und ich hatte das jetzt schon, und was sie beinhalten. Und ich hatte sie jetzt schon eher so vermutet, dass sie wirklich ein fixes, sehr stabiles Gebilde sind. Und nicht wie ein Metall, das dann halt sich ja in der Form noch vergrößern und verkleinern kann, indem es halt im Prinzip die zugrunde liegende Gesamtmasse, wenn es halt kleiner ist, ist der Ring halt etwas dicker und wenn er größer wird, wird er halt eben etwas dünner. Das heißt, da sehe ich noch so diese Flexibilität in Anführungszeichen bei Metall, bei Eisen größer gegeben als bei diesen Kristallstrukturen. Aber ja, es wäre eine Möglichkeit, ist aber, glaube ich, für die Geschichte auch nicht relevant, oder?
Ich denke nicht. Die Silmaril kommen ja eh nie vor, weil sie, also bald kommen sie, kommt einmal ein Silmaril vor. Der darf dann auch mal was tun, aber sonst liegen sie halt hauptsächlich rum.
Ja.
Okay, dritte Frage. Ich habe noch eine Ergänzung für das Bingo, denn ist gar keine Frage, ist nur eine Ergänzung zum Bingo, okay. Dritte Ergänzung. Denn als Thema taucht es in so vielen der letzten Kapitel auf. Melkor hasst etwas oder jemanden mehr als alles andere. Da ich nicht weiß, wie oft das noch in den nachfolgenden Kapiteln auftaucht, kann ich nicht einschätzen, ob es als nachträgliche Bingo-Kategorie noch taugt. Eine weitere nicht so ernstzunehmende Kategorie könnte übrigens auch das starke Betonen des R, insbesondere von Tobias, sein. Sogar in Wörtern, die gar kein R besitzen, wie in, sag mal Adler, Tobias.
Adler.
Also laut Sandra ist da ein zusätzliches R zwischen dem A und dem D bei dir.
Warte, das wäre dann ein Adler.
Genau. Da, das machst du ja schon irgendwie, dass du immer so schön die R's am Ende des Wortes aussprichst, was man ja eigentlich nicht tut in deutscher Standardaussprache. Möchtest du dich dazu äußern?
Gibt's nicht. Außer, dass wir natürlich ja durchaus noch mehr Punkte für die Bingo-Karten suchen. Dadurch, dass wir, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wann wir sie eingeführt haben, seitdem gab es ja etwas und ich kann mir gut vorstellen, dass man nochmal ein zweites Set fertig macht, Und dass man im Prinzip wirklich irgendwie sowas sind, das so 8 haben wir, glaube ich, jetzt, vielleicht dann halt einfach 16 Bingo-Karten hat, dass man im Prinzip schon fast ein kleines Set rausmachen kann zum Durchspielen.
Das Sammelkarte.
Das heißt, wenn ihr noch weitere Ideen für die Bingo-Kategorien habt, immer her damit.
Dann könnte man auch so die so Quartett damit spielen und
Nein, dafür müsstest du ja im Prinzip die Kapitel sagen mit irgendwie Länge, Anzahl der Toten, Anzahl der Jahressprünge, dann kannst du ja ein Quartett damit spielen, aber ja nicht mit welche Karten du drauf hast. Du hast ja keine Werte zum Vergleichen.
Das kann ja noch kommen.
Okay.
Vierte Frage. Wieder eine alte Diskussion. Ab wann beginnt das erste Zeitalter? In dem Kapitel mit dem Abschnitt zu Telperien und Laurien steht, und jene erste Stunde, in der er Telperien schien, nannten sie die Knospenstunde und von ihr an zählten sie die Zeitalter ihrer Herrschaft in Valinor. Da es die erste Erwähnung einer Zeitrechnung ist und von Zeittermini ist, deute ich das als Beginn der Zeiten als Parameter und würde da den Startpunkt für das erste Zeitalter sehen. Das erscheint mir wesentlich plausibler als der Anfang der Sonne, da diese in Kombination mit dem Mond in gewisser Weise lediglich einen Ersatz für die zwei Bäume darstellt. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge wir über das erste Zeitalter diskutiert haben. Es ist, glaube ich, schon ziemlich lange her, aber ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
Ich auch nicht.
Und fünftens, zur Diskussion um das, was ein König ausmacht, Land oder Volk, die Uneinheitlichkeit, die in der Tolkien diesen Begriff in Bezug auf die Quendi benutzt, könnte meiner Ansicht nach daraus resultieren, dass diese vor allem zu Beginn der Quenta Silmarillion nomadisch unterwegs waren, also gar keine Städten oder Landstriche ihr eigen nennen konnten. Daher ergab sich die Hoheit einer wichtigen Person in erster Instanz über seine Gefolgsleute und mit zunehmender Sesshaftigkeit dann vermehrt über die Ländereien. Finde ich gute Idee, würde ich unterstützen.
Ja.
Zum Schluss sollt ihr noch wissen, ihr macht das toll, macht weiter so. Viele liebe, herbstliche Grüße aus Norddeutschland, Sandra.
Vielen lieben Dank, Sandra.
Vielen Dank, Sandra. Und jetzt noch ein letztes Feedback für heute.
Von Skriptor aus dem Discord. Irgendwann meinte Tobias, er habe nicht immer viel gelesen. Auch wenn ich angesichts der Bibliothek dazu neige, die Aussage als Selbstironie zu sehen. Wann hat bei euch die Leidenschaft begonnen, auch unabhängig vom Professor und womit? Da habe ich mal gesagt, ich lese nicht. Die Aussage bezieht sich mehr so auf jetzt, dass ich jetzt nicht viel lese, weil mir die Zeit dazu fehlt, sondern dass ich lieber ungekürzte Hörbücher höre, weil ich dabei noch 14 andere Sachen gleichzeitig machen kann, aber ich weder die Ruhe noch die Zeit habe, mich hinzusetzen und wirklich ein Buch von Anfang bis Ende durchzulesen.
Ja, ich weiß nicht, worauf das bezieht. Ich habe ja schon immer gesagt, ich habe keine Ahnung mehr, was wir in den Folgen gesagt haben.
Nein, also wie gesagt, ich habe irgendwann gesagt, dass ich halt nicht viel lese. Das bezieht sich aber auf die Jetztzeit. Und natürlich heißt aber auch eine Bibliothek zu haben ja nicht nur, dass man unbedingt sehr viel liest, weil vieles dieser Bücher, die da drin stehen, sind halt Nachschlagewerke, wo man halt einfach mal was nachgucken kann, wenn es heißt, wie war das denn, wie sollte das so sein? Und auf seine Frage, wie es mit der Leseleidenschaft begonnen hat, ich glaube, das war seinerzeit tatsächlich mit dem Hobbit. Also ich habe zwar vorher in der Schule auch schon ein bisschen gelesen, aber jetzt nicht wirklich viel. Und als ich dann den Hobbit in den Sommerferien mit in die Niederlande genommen habe, war es, glaube ich, das erste Buch, was ich an einem Wochenende durchgelesen hatte. Und dann den Herrn der Ringe und danach im Prinzip irgendwie alle Harry Potter Bücher, wenn sie rauskamen. Das waren dann so die Bücher, die ich im wahrsten Sinne des Wortes verschlungen habe. Und dann fing es halt relativ schnell mit Fachbüchern an. Und sobald man in die Region der Fachbücher kommt, wird so die Leselust und die Leseleidenschaft zumindest bei mir stark gebremst.
Informatik-Fachbücher?
Ja, auch, also hauptsächlich.
Kann man lesen?
Ja, natürlich.
Sind da nicht ganz viele Zahlen drin?
Ja, aber die kannst du doch lesen. Außerdem geht's ja weniger um Zahlen, sondern es geht ja mehr um Logik, um Funktionen, um Strukturen, um Denkweisen. Aber Informatik hat jetzt nicht ausschließlich mit Zahlen zu tun, sondern eher mit Formeln.
Oh Gott. Dann wäre doch Natur und Wesen von Mittelerde was für dich.
Ich muss jetzt hier nur gerade noch den Untergang von Numenor durchlesen.
Ja, ja.
Und dann, aber jetzt sind wir ja erstmal beim Silmarillion. Und sie hatte, glaube ich, auch irgendjemand geschrieben in den ganzen Feedback. Ich habe es ja teilweise nur überflogen, dass sie sich dann irgendwann mal Silmarillia gekauft hat. Und ich bin mir relativ sicher, weil sie vorher die ganze Zeit Silmaria schreibt, dass sie zu diesem Zeitpunkt meinte, das Silmarillion, aber dann so Silmaria in den Fingern hatte, dass wir jetzt verkauft sind. Es tut mir leid, es war leider nicht Elon Musk. Wir haben keine 44 Milliarden bekommen.
Ich habe gar nichts bekommen. Wo ist das Geld?
Ich habe so einen Rauschen auf der Leitung.
Unfassbar.
Ich hatte jetzt noch eine Frage, die mir in dem Zusammenhang mit, ich glaube, was war das, die erste Frage jetzt kam. Wir hatten ja ganz am Anfang die Situation, dass, ich und Namen, dass die Zwerge im Prinzip geschaffen wurden, aber dann ja eigentlich nur, ich glaube, Aule war das, oder?
Ja.
Dass sie dann ja noch vom Geist und Denken von Aule fungieren und sie ja nachher im Prinzip gesagt werden, okay, sie kriegen ihr eigenes Leben, aber sie müssen halt erst warten, bis die Menschen oder bis die Elben und die Menschen kommen. Wie würdest du jetzt die korrekte Schaffenszeit der Völker aufzählen? Sind das für dich Elben, Menschen, Zwerge oder ist es eine andere?
Also wenn man von Schaffen im Sinne von erdacht ist, dann wären es ja Elben und Menschen gleichzeitig und dann Zwerge, weil die sind ja erdacht schon.
Okay.
Bevor die Welt geschaffen wird.
Und wenn du sagst, im Prinzip, es geht vom Schaffen zu, also vom Auftreten aus?
Ja, dann kommen die Zwerge vor den Menschen.
Aber trotzdem nach den Elben. Weil als Aule sie geschaffen hat, sind die Elben ja noch nicht da.
Ja, keine Ahnung. Es ist doch eigentlich auch irrelevant, weil sie dann erstmal rumliegen. Und.
Nein, es war einfach eine Diskussion, die Tage halt am Rande mitbekommen hat. Und ich fand einfach den Gedankengang interessant, dass man es ja theoretisch unterschiedliche Möglichkeiten hat, sie zu sehen. Mich interessierte jetzt einfach als Silmarillion-Kennerin Maria, wie deine Denkweise ist, was du davon hältst, etc. Was du jetzt sagen würdest. Es geht jetzt nicht um richtig und falsch, sondern einfach so, wie siehst du das?
Wenn ich mir die Denkweise einer Programmiersprache aneigne, würde ich sagen, die Zwerge sind 0, die Elben 1, die Menschen 2. Problem gelöst.
Okay. Die Zwerge sind 0. 0 und nichtig. Gut, dann kommen wir mal zum Kapitel.
Oh, ich wollte vorher noch eine Sache sagen, die ich eben schon ganz kurz angesprochen habe. Wenn ihr uns Feedback schickt zu nicht der letzten Folge, zu irgendeiner Folge, bitte schreibt einen Kontext dazu. Wir kriegen manchmal Feedback zu, da sind einfach so einzelne Zitate drin, wo ich nicht mal weiß, aus welcher Folge das ist. Also bitte helft uns ein bisschen und schreibt uns irgendwas rein. Irgendwie in der und der Folge habt ihr zu der und der Minute gesagt, das und das, und dann kann ich das nachhören und dann kann ich darauf antworten, aber sonst wird das leider nichts.
Oder zumindest welches Kapitel innerhalb des der Folge es ist.
Ja, irgendein Referenzpunkt, nur ja, ansonsten wird es sehr schwer für mich.
Von den ersten Menschen im Westen.
Endlich Menschen. Also wir hatten ja schon mal Menschen, nämlich im Kapitel 10 von den Menschen. Ja. Das ist in Folge 14, der Schein trügt, könnt ihr das nachlesen. Und da erfahren wir ja, dass die Menschen in Hedorien erwacht sind, beim Aufgang der Sonne, genau. Und jetzt kriegen wir quasi die weitere Erzählung davon, wie die Menschen über die blauen Berge gekommen sind, nach Beleriand rein und sich da dann aufhalten in den ersten Jahrzehnten, in denen sie da wohnen. Und dieses Kapitel ist für alle Leute, die mit den Elbennamen schon immer durcheinander kommen, weil das ist, also mit den Elbenstammbäumen habe ich mittlerweile eigentlich wirklich Probleme, aber mit den Menschennamen, weil die heißen ja wirklich, die heißen wirklich alle gleich.
Ich habe es mir notiert, er war da sehr, sehr, das ist noch die falsche Seite, er war da äußerst kreativ, Haldert, Halles, Halder, Haldern, ja.
Ich hab gestern noch getweetet, dass, also man spricht ja immer von den F-Elben, also die ganzen Finns sind ja die F-Elben, da gibt es auch die G-Elben und die E-Elben und so weiter, aber niemand spricht jemals von den B-Menschen und den H-Menschen, obwohl, jetzt muss ich hier gerade mal gucken, also es gibt Bären, Sohn von Barahir, Sohn von Bregor, Sohn von Boromir, Sohn von Boron, Sohn von Baran, Sohn von Beor, und es gibt Handir, Sohn von Haldir, Sohn von Halmir, Sohn von Haldan, Sohn von Haldar, Sohn von Haldat. Aber niemand spricht über die B- und die H-Menschen. Wir sollten ab jetzt über die B- und die H-Menschen reden. Einzig im Volk, im Haus Hador, darf man unterschiedliche Anfangsbuchstaben tragen. In allen anderen Menschenhäusern ist das anscheinend verboten.
Ja.
Ja, also wir werden bestimmt in dieser Folge irgendwelche Namen durcheinander werfen, weil Marach und Malach und Amlach und Imlach und dann die du eben genannt hast. Ja, Tolkien hatte Probleme anscheinend. Genau, also Stammbäume für die Menschen findet ihr genauso wie für die Elben im Anhang. Es lohnt sich immer da reinzugucken, falls man gerade nicht weiß, wer wer ist. Leider sind die ein bisschen gekürzt, also da fehlen ein paar Generationen. Und darum findet man leider nicht alle Leute, die jetzt im Kapitel erwähnt werden, hier drin, aber trotzdem. Ansonsten gibt es auch auf Tolkien Gateway einen sehr schönen, übersichtlichen Stammbaum. Wenn ihr jeweils die einzelnen Menschenhäuser aufruft, dann sind da immer so Stammbäume, wo man sich das dann angucken kann, die Leute anklicken kann und so weiter. Und auch sehen kann, wer wen heiratet, weil natürlich heiraten die sich auch alle gegenseitig und kriegen dann wieder Kinder, die so ähnlich heißen wie ihre Eltern.
Gut, magst du eine kurze Zusammenfassung geben?
Okay, also, worum geht's im Kapitel? Wie gesagt, die Menschen kommen nach Beleriand und werden von Finrod gefunden. Und es handelt sich um die drei Elbenfreundvölker oder Häuser, nämlich das Haus Beor, die Haladin, die später als Haus Haleth bekannt werden, das Volk von Marach, das später wesentlich im Haus Hador aufgeht, und das sind die Edain. Die Edain, das Wort kennt ihr von Dun Edain. Die Dun Edain sind die Edain aus dem Westen, aka die Numenora. Und die Edain heißen Edain, weil die Elbenfreunde sind. Also die, die sich mit den Elben verbünden. Es kommen später noch mehr Menschenvölker dazu.
Ganz kurz, das war die Edain und wie hießen die anderen?
Was meinst du jetzt?
Die andere Gruppe. Das ging mir gerade einen Tacken zu schnell.
Also jetzt im ersten Zeitalter gibt es diese drei Häuser der Edain, nämlich Haus Beor, die Haladin oder aus Haleth, das Volk von Marach oder später Haus Hador. Und die werden als Edain bezeichnet.
Ja.
Und dann gibt es die Dun-Edain im Herrn der Ringe.
Also die Dun-Edain, wie wir.
Genau. Und das sind, Dun heißt Westen.
Dann kann ich die nämlich jetzt auch endlich mal zuordnen. Also wie gesagt, weil die Dun-Edain sind ja durchaus ein Begriff, den wir ja dann auch nachher im Herrn der Ringe ja durchaus zu hören eben kriegen. Und da ist natürlich sehr schön, hier jetzt schon im 17. Kapitel des Silmarillions da die Verbindung herzustellen.
Ja, und wenn ich ein bisschen spoilern darf, ohne zu viel zu spoilern, also von den Edain, also von diesen drei Völkern oder Menschenhäusern gehen später welche nach Numenor.
Aber das steht auch im Artikel drin.
Dun Edain. Also, steht drin? Okay.
Genau, das steht drin, dass wir hier ja im Prinzip das heißt ja auch, dass das jetzt aus diesen Häusern im Prinzip mit den Elben zusammen die Gemeinsprache von Numenor kreiert wird. Und ich glaube, es steht nachher sogar drum, und sie stellten viele Königinnen oder alle Königinnen und Könige von Numenor.
Ja, genau.
Dementsprechend ist schon klar, dass die hier, ich müsste jetzt mal genau gucken, ich glaube, das war das Haus, das Haarhaus. Ich bin mir da jetzt
aber... die Haladin sind... das Haus Hador sind die am Ende die ganzen...
Ah, okay.
Wenn ich mich nicht gerade vertue. Also eigentlich die beiden, also sowohl Haus Beor als auch Haus Hador gibt da ordentlich... Also die heiraten halt alle untereinander. Am Ende ist es so nix. Aber das Haus Hador ist halt das mit den meisten Leuten. Von daher sind die auch dann am Ende die am meisten nach Numenor gehen aus.
Aber du warst ja noch bei der Zusammenfassung.
Genau. Also die Edain ziehen nach Beleriand hinein und sie siedeln zuerst in Osirien, also sie kommen über Osirien rein. Die grünen Elben da sind aber nicht so begeistert und darum ziehen sie immer weiter nach Westen. Und wie genau sie ziehen, das gucken wir uns gleich im Detail an. Und dann kommt es irgendwann zum Streit darüber, wie man sich denn zum Kampf der Elben mit Morgoth verhalten soll. Und da gibt es einige Menschen, die dann Beleriand wieder verlassen und andere bleiben. Und das ist im Wesentlichen der Inhalt des Kapitels. Und dann erfahren wir eben ganz viel über diese drei Menschenvölker. Genau, so viel zur Übersicht.
Genau, da steht hier jetzt, die Menschen kommen nach Beleriand.
Genau, also ich habe das Kapitel in quasi jetzt drei Teile aufgeteilt, die ich das im Detail besprechen möchte. Mich erstmal diese Anfangszeit, wenn die Menschen eben nach Beleriand kommen, dann die Zeit, in der sie in Beleriand sind und dann Details zu den Häusern der Menschen. Also wir erfahren, dass es 300 und mehr Jahre sind, nachdem die Noldor nach Beleriand gekommen sind. Das heißt, wir haben endlich mal eine Jahreszahl oder zumindest eine Zeitangabe. Kommen die Menschen nach Beleriand rein. Und zwar ist es so, dass Finrod nach Ostbeleriand geht, um mit Maedhras und Maglor jagen zu gehen. Er hat aber irgendwann keine Lust mehr und wandert dann in Richtung der Ered Luwen. Das sind Ered Das habe ich schon Ered Luin gesagt. Da steht gerade mal Ered Lindon, was die auch die Blauen Berge heißen. Die Blauen Berge sind ganz im Osten von Beleriand, beziehungsweise ganz im Westen von Mittelerde, also von Mittelerde, von Eriador. Und weil die Menschen eben im Osten aufgewacht sind, ziehen sie jetzt immer weiter nach Westen und kommen dann über die Blauen Berge nach Beleriand rein. Und Finrod hört eines Nachts Gesang in einer fremden Sprache und das sagt ihm, dass er da ein Volk gefunden hat, was weder Orks sind noch Elben. Und genau sind es Menschen, nämlich aus dem Haus Beor. Das Haus Beor ist das erste Volk, das nach Beleriand reinkommt. Und da steht jetzt, und sie sangen, weil sie froh waren und glaubten, alle Gefahren entronnen und endlich in ein Land ohne Schrecken gekommen zu sein.
Ganz kurz, das hatte ich hier nämlich schon eine Frage notiert, die mir dann ein paar Zeilen später von Tolkien selbst beantwortet wurde. Aber war uns vorher schon klar, weshalb sie geflohen sind? Oder foreshadowed er jetzt drei Absätze?
Nee, eigentlich.
Okay, ist ja jetzt in diesem Fall jetzt nicht ganz so schlimm, aber die 14. Folge jetzt schon ein paar Monate zurückliegt, war ich mir halt nicht mehr sicher, ob das bei der Ankunft der Menschen schon thematisiert war oder ob es einfach nur das ist, was nachher kommt. Aber das reicht, danke.
Ich glaube, es wird nicht, also von den Menschen wird es, glaube ich, nicht thematisiert. Ich bin mir aber gerade auch nicht sicher.
Aber er beantwortet es ja hier und dann wäre es halt trotzdem ein Foreshadowing innerhalb eines Kapitels.
Ich glaube, im Kapitel steht, dass Morgoth versucht, sie mit den Menschen irgendwie zu sprechen, aber seine Macht nicht reicht und darum die Menschen sich ausbreiten können, ohne zu sehr von Morgoth beeinflusst zu werden, wo dieses Kapitel ja irgendwie ein Widerspruch wäre, weil jetzt lernen wir ja, dass die Menschen vor einem großen Dunkel in den Westen geflogen sind. Und zwar ist es so, dass Finrod nach dem die Menschen eingeschlafen sind, ans Feuer tritt und sich eine Harfe nimmt und anfängt zu singen. Und die Menschen erwachen und hören Finrod zu und sie haben solche Musik noch nie gehört, denn sie haben bisher nur mit Dunkelelben Kontakt gehabt. Die Dunkelelben, die noch jenseits der Blauen Berge wohnen. Und Finrod weilt jetzt eine Weile bei den Menschen und sie halten ihn zunächst für einen der Valar, von denen sie schon mal gehört haben. Und dann steht ja, dass sie ihn zum König nehmen und ihm treu ergeben sind für immer. Was auch so ist, also das Haus Beor ist meistens assoziiert mit Finrod und seinen Brüdern, also dem Haus Finarfin. Und Finrod versucht einfach über die Vorgeschichte der Menschen zu erfahren, aber Beor weiß wenig und will auch wenig sagen. Und er sagt, ein Dunkel liegt hinter uns. Und von ihm haben wir uns fortgewandt und nicht einmal in Gedanken wollen wir dorthin zurückkehren. Dem Westen sind unsere Herzen zugewandt und wir glauben, dass wir dort Licht finden. Also die Sehnsucht nach dem Licht der Valar zieht die Menschen quasi in den Westen.
Das Thema wird ja auch später sehr von Bedeutung sein in der Geschichte Mittelerdes.
Ja, ja, alle Leute gehen immer nach Westen. Und dann steht da, dass die Elben später glauben, dass Morgoth nach dem Erwachen der Menschen persönlich zu ihnen gegangen ist und er hat versucht, die Menschen zu Feinden der Elben zu machen und sie für seine Zwecke zu benutzen. Er muss aber dann wieder abziehen, weil die Menschen zu wenig sind und er sich um die Elben kümmern muss, die gegen ihn Krieg führen. Das ist so, klingt so ein bisschen wie ein Widerspruch zu dem, was wir in dem anderen Kapitel gehört haben, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig, weil es sind eben Legenden. Aber gehen wir mal davon aus, dass Morgoth irgendwas mit den Menschen zu schaffen hatte, während sie jenseits der Blauen Berge waren. Und Finrod erfährt auch von Beor, dass es noch weitere Menschenvölker gibt, hatte ich eben schon gesagt. Es gibt einmal das Haus Haladin, oder die Haladin, werden sie genannt, die zu dem Zeitpunkt noch östlich der Blauen Berge sind und dort abwarten. Und dann gibt es noch das Volk von Marach, das am zahlreichsten ist und daher langsam vorangeht. Und das Haus Beor hat sie überholt. Und die Grünelben von Osiriant sind über die Menschen in ihrem Land wenig erfreut und sie wenden sich dann an Finrod und sagen ihm, bitte nimm deine Menschen mit und geh irgendwo anders hin. Genauer sagen sie, denn wir wünschen nicht, dass Fremde den Frieden dieses Landes brechen, wo wir leben. Baumfäller und Tierjäger sind diese Leute, deshalb sind wir unfreund mit ihnen und wenn sie nicht abziehen, so wollen wir ihnen zu leid tun, was wir nur können. Ich mag sehr dieses Wort unfreund, was im Kapitel mehrfach benutzt wird. Also es steht auch im Englischen so drin. Unfriend. Also sie sind nicht die Feinde, aber sie sind die Unfreunde, wo auch immer der Unterschied liegt. Und die Menschen ziehen daufhin ins Gebiet südlich von Nanelmoth. Nanelmoth, wissen wir, der Schauplatz des längsten Dates der Welt und auch da, wo Eol wohnt. Und dieses Gebiet heißt fortan Estolat, das Lager, und das ist auch auf der Karte drauf, der Name. So, als Finrod dann irgendwann nach Nargothrond zurückkehrt, wo er ja König ist, geht Beor mit ihm und geht in seinen Dienst ein und sein Sohn Baran wird Anführer des Hauses Beor. Und als nächstes ziehen dann die Halladin nach Osirgend rein und dann steht er doch, nachdem sie die Unfreundschaft der grünen Elben kennengelernt hatten, ziehen sie nach Thargelion weiter. Thargelion ist das Land, was wo Caranthir herrscht. Und im nächsten Jahr kommt dann auch noch das Haus Marach. Dies waren große und kriegerische Leute, die in Reihe und Glied marschierten. Und die Elben von Assyrien versteckten sich und hielten sie nicht auf. Und nachdem die Leute gehört haben, dass das Haus Beor da in Estolat wohnt, gehen sie dann auch wer dahin oder in die Nähe davon und leben in Freundschaft mit dem Haus Beor. So kommen die Menschen nach Beleriand.
Sehr faszinierend. Jetzt sind sie da.
Sie sind endlich da. Endlich haben wir Menschen.
Jetzt bin ich mir gerade noch nicht sicher. Kam jetzt König Thingol schon drin vor? Oder sind
der kommt.
Oder hast du gleich. Den jetzt erst? Okay, dann machen wir das gleich. Da sind wir jetzt bei den Menschen in Beleriand.
Genau, die Menschen leben jetzt also in Beleriand. Erstaunlich. Und Fingolfin sät ihnen ein Willkommensgeschenk und daraufhin gehen viele junge Männer in seinen Dienst. Zum Beispiel Malach oder. Er heißt dann später Arada, das ist der Sohn von Marach. Malach, was auch immer. Er wird netterweise im Kapitel meistens jetzt auch Aradan genannt, damit man die beiden auseinanderhalten kann. Also die Elben versuchen, die Menschen so als Krieger anzuwerben, was ihnen auch gelingt. Und viele Menschen wollen weiter nach Westen ziehen und sie werden von den Elbenkönigen eingeladen, in ihren Ländern zu wohnen. Und das Haus Beor geht dann größtenteils nach Dothonion, wo Angrod und Aignor wohnen. Dothonion heißt später, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, Tau no Fuin, und unter dem ist es groß auf der Karte und darunter steht klein Dothonion. Und das Teile vom Haus Marach gehen nach Heathloom. Heathloom ist da ja im Nordwesten oder nordwestlich von Beleriand, wo Fingolfin und Fingon wohnen. Und sie siedeln auch an den Südhängen der Ered Wethrin. Das ist diese Gebirgskette, die um Heathloom rumgeht. Und Thingol ist mal wieder nicht so amüsiert darüber, dass Leute durch sein Land rennen. Weil
wobei, ganz cool fand ich dabei, dass du hast dann nachher geschrieben, hartes Foreshadowing. Aber das Geilste ist ja, wie er foreshadowt, nämlich er träumt es.
Ja.
Zwar steht, ich hatte es extra, König Thingol, das Fillargund, niemand mit König Thingol beraten und schon aus diesem Grund war er wenig erbaut. Überdies hatte ihn Träume über die Ankunft der Menschen schon beunruhigt, ehe noch die ersten Nachrichten von ihm kamen.
Ich stell mir so vor, wie Thingol gesagt, ja, also diese Menschen hier, also ich habe geträumt, dass die sind richtig böse.
Ja.
Und dann sagt Finrod so, aber Thingol, lass uns doch erstmal gucken, was die machen. Und dann daraufhin sagt er, aber von denen hier, die wohnen da alle im Norden, die kommen hier nicht zu mir. Und dann sagt er noch so schön, nach Doriath soll kein Mensch kommen, solange mein Reich dauert. Nicht einmal die aus dem Hause Beors, die unserem guten Freund Finrod dienen. Und dann haben wir das Phänomen, was wir jetzt schon öfter hatten, nämlich, dass Thingol irgendwas sagt und dann kommt Melian und sagt, nein. Und Melian sagt zu Galadriel, nun all die Welt großen Dingen entgegen und einer von den Menschen, sogar einer aus Beors Haus, wird dennoch kommen und Melians Gürtel wird ihn nicht aufhalten, denn ein Schicksal größer als meine Macht sendet ihn und die Lieder, die aus seiner Ankunft entspringen, werden noch dauern, wenn ganz Mittelerde anders sein wird. Und merkt euch bitte diese Zeilen, denn wer dieser Mensch ist, werden wir bald erfahren.
Ich habe ja so eine Vermutung.
Das ist gut. Das ist aber kein Halleluja-Moment.
Nee.
Schade.
Wobei, wer weiß, vielleicht liege ich ja auch falsch und das ist, oh mein Gott.
Okay, aber wir können schon mal davon ausgehen, dass die Person mit B beginnt. Alles andere wäre fatal, Bandalf, wenn er zum Haus Beor gehört.
Frodo, Bam, Bisildur.
Genau, einer Aragorn. Von denen. es kommt jetzt zum, wie ich eben schon angesprochen habe, zum Streit zwischen den Menschen, wie man sich denn zu den Elben und Morgoth verhalten soll. Und es gibt eine Gruppe von Elbenskeptikern, nenne ich sie jetzt mal. Und die werden angeführt von Beric aus dem Haus Beor und Amlach, das ist ein Enkel von Marach. Und die sagen jetzt, weit sind wir gewandert, um den Gefahren von Mittelerde und den dunklen Wesen, die dort leben, zu entkommen. Denn wir hatten gehört, Licht sei im Westen. Nun aber hören wir, das Licht sei jenseits des Meeres. Dorthin können wir nicht gehen, wo die Götter in Glückseligkeit wohnen. Nur einer, der Herr des Dunkels, steht hier vor uns. Und die Elder, weise doch grausam, die endlos Krieg gegen ihn führen. Im Norden wohnt er, sagen sie, und dort sind das Leid und der Tod, von denen wir geflüchtet sind, geflohen sind. Dorthin wollen wir nicht gehen. Also die Elben-Skeptiker sagen, wir wollen nichts zu tun haben mit diesen Kämpfen, die die Elben gegen Morgoth führen. Denn da, genau davor sind wir doch jetzt weggelaufen. Und dann gibt es einen Rat, bei dem die, ich nenne sie mal die Elben-Freunde, sagen, dass Morgoth aber doch über ganz Mittelerde herrschen will und sie nirgendwo sicher sind und dass nur die Elder ihm überhaupt Widerstand leisten. Und dann gibt es eine schöne Szene, wo es dann heißt, Tobias, möchtest du das vorlesen?
Ich dachte schon, du fragst mich heute gar nicht mehr.
Ich denke doch immer an dich. Ich denke doch immer an dich.
Sehr schön. Dann aber stand einer auf, von dem alle meinten, er sei Amlach, Imlas Sohn. Und da, als ich das gelesen habe, wurde ich schon stutzig. Und führt so schwarze Rede, dass allen, die ihn hörten, das Herz stockte. All dies sind bloß Elbenmärchen, um leichtgläubige Neulinge zu betrügen. Das Meer hat kein Ufer. Es gibt kein Licht im Westen. Einem Blendwerk der Elben seid ihr gefolgt, bis ans Ende der Welt. Wer von euch hat je auch nur den geringsten von den Göttern gesehen? Wer hat den dunklen König im Norden gesehen? Wer hier nach Herrschaft über Mittelerde strebt, sind die Elder. In ihrer Gier nach Schätzen und Geheimnissen haben sie in der Erde gegraben und den Zorn derer erregt, die unter ihr wohnen, seit je und auf immer. Lasst den Orks ihr Reich und wir werden das unsere haben. Platz genug ist in der Welt, wenn ihnen die Elder uns nur gönnen. Da war so meine Assoziation so, war das, als ich das gelesen hatte, ohne jetzt weiterzulesen, so, das könnte ich mir auch gut als Melkor vorstellen. Der das gesagt hat. Und der zweite Gedanke war dann, die Elder haben zu tief gegraben, nicht die Zwerge.
Die Elben sind an allem schuld.
Ja.
Also wir erfahren quasi direkt im nächsten Satz, dass es vielleicht nicht Amlach ist, der gesprochen hat, denn nachdem man erstmal beschlossen hat, dass man jetzt aus den Ländern der Elben wegzieht, kommt Amlach und sagt, ich war aber gar nicht bei diesem Treffen. Und daraufhin stellt sich heraus, Morgoth hat anscheinend seine Hände hier im Spiel. Und jetzt meine Frage an dich, Tobias. Ist das wirklich Amlach, der aber irgendwie durch Morgoth sein Gedächtnis verändert bekommen hat und irgendwas eingegeben hat zu sprechen? Oder ist es so ein Doppelgänger?
Dadurch, dass wir ja, glaube ich, wissen, dass Melkor ein Gestalt oder doch ein Gestalt ändern kann, gehe ich eher davon aus, dadurch, dass er sie ja immer im Auge behielt, sich dann aber ihrer abwenden muss oder sie nicht weiter verfolgen konnte, weil sie da noch zu wenig waren. Ich persönlich würde also sagen, er war es nicht, also Amlach war es nicht, sondern dass es Melkor oder einer seiner Schergen war.
Ich suche gerade die Stelle, aber es steht irgendwo, dass Melkor seine Gestalt nicht mehr so frei ändern kann wie die anderen Valar.
Ah, okay.
Ich näher mich. Genau, das ist im Kapitel von der Verdunklung Valinors, Kapitel 8, da steht, nach Avatar kam nun Melkor und suchte sie auf und er nahm wieder die Gestalt an, in welche er als der Tyrann von Utumne erschienen war. Ein dunkler Fürst, groß und schrecklich. Diese Gestalt behielt er fortan für immer. Okay. Also Morgoth kann sich vermutlich nicht in die Gestalt von Amlach verwandeln, aber er könnte das vielleicht bei einer anderen Person machen. Oder wie gesagt, er könnte ihn irgendwie verzaubern.
Du meinst, er hat Sauron losgeschickt?
Das ist eine Möglichkeit.
Wird das, ganz kurz, ohne jetzt vielleicht eine Antwort zu geben, aber wird es denn irgendwann aufgelöst oder ist das jetzt alles reine Spekulation?
Soweit ich weiß, wird das nirgendwo aufgelöst. Also okay. Wir wissen es nicht.
Was ist denn deine Meinung?
Ich bin mir unsicher. Also es könnte natürlich Sauron sein. Also Sauron kann seine Gestalt auf jeden Fall ändern. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er Amlach verzaubert hat irgendwie. Wobei es natürlich keinen Sinn macht, dass er irgendwann den Zauber auflöst und Amlach dann sagt, hä, nö. da hätte Morgoth vielleicht ein bisschen klüger agieren können. Aber Keine Ahnung.
Ihr könnt ja mal, die uns zuhören, können ja mal ihre Meinung dazu schreiben.
Ja, bitte.
Bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja da draußen noch jemand, der sagt, das könnte aber auch XYZ gewesen sein, weil so und so. Also ich spekuliere gerne bei solchen Sachen, vor allem wenn es keine richtige, nicht wirklich richtig und falsch gibt, weil es halt nicht geklärt wird.
Ja, dafür sind wir doch hier, für die offenen Fragen im Leben. Nachdem sich herausgestellt hat, dass Amlach anscheinend nicht diese Gedanken verbreitet hat, dass es die Valar doch gar nicht gibt und alles nur ein großer Elbenkomplott ist, sagen die Fraktion der Elbenfreunde, sagen, ja, seht her, anscheinend gibt es einen dunklen Herrscher und der ist direkt hier unter uns und hat seine Hände hier im Spiel. Und es wollen aber immer noch einige Menschen weggehen und Beric führt sie dann, also die Menschen aus dem Haus Beor oder Teile des Haus Beors führt er nach Süden und da steht er so schön und sie verschwanden aus den Liedern jener Tage. Und Amlach hegt fortan einen persönlichen Groll gegen Morgoth und geht dann in Maedhros Dienst und kämpft quasi direkt an der Front gegen Morgoth. Und viele aus dem Haus Marach gehen zurück nach Eriador, also zurück über die Blauen Berge. So viel zum Haus Beor und Marach fürs Erste. Und wir wenden uns jetzt den Halladin zu. Die wohnen immer noch in Thargelion und sind auch ganz zufrieden. Aber mit Zufriedenheit kann Morgoth nichts anfangen und denkt sich, oh, Leute, die glücklich sind, das kann ich nicht so lassen. Ich schicke dir mal ein paar Orks vorbei. Und die Halladin leben sehr verstreut und können sich darum nicht so leicht verteidigen. Aber es gibt einen namens Haldad, also einer der vielen Haarmenschen. Und der sammelt die Menschen unter sich und sie verschanzen sich dann auf der Landzunge zwischen Aska und Gelion in Südthargelion. Gelion ist ja der lange Fluss, der da die Osirien begrenzt. Und der Aska ist so mittig, wo auch die Zwergenstraße langläuft. Und dort verschanzen sich eben die Haladin und Haldad fällt und sein Sohn Haldar fällt auch. Aber er hat noch eine Tochter namens Haleth, die eine Frau von großem Herzen und großer Stärke ist. Und sie übernimmt dann die Führung und wird nach Galadriel zur ersten sehr wichtigen, und Melian, nach Galadriel Melian zur nächsten sehr wichtigen weiblichen Charakter im Silmarillion. Und unter uns ist natürlich auch die absolut coolste von allen. Aber sie hat ein Problem, nämlich die Haladin sitzen eben in ihrem Zufluchtsort da, sind fast verhungert und sie sind kurz davor, von den Orks überrannt zu werden. Aber in diesem Moment kommt Caranthir zur Hilfe und tut endlich mal etwas Sinnvolles, nachdem er zuvor hauptsächlich durch schlechte Sprüche aufgefallen ist. Und Caranthir ist beeindruckt von Haleth und von ihrem Volk und er bietet dann an, sie zu beschützen. Aber Haleth war stolz und nicht geneigt, sich beschirmen oder regieren zu lassen. Und die meisten der Haladin waren gleichen Sinnes. Und die Haladin beschließen dann, weiter zu gehen nach Westen und sie gehen dann erst nach Estolad. Und Haleth will aber immer weiter und sie ziehen schließlich durch das gefahrenvolle Land zwischen den Bergen des Grauens und dem Gürtel Melians nach Talith Dirnen, das ist südlich des Taeglins. Der Taeglin ist ein Fluss. Talith Dirnen ist auch relativ groß auf der Karte drauf. Das ist westlich von Doriath. Die Haladin siedeln sich auch im Wald von Brethil an. Der Wald von Brethil ist direkt darüber. Brethil gehört eigentlich zu Thingols Reich, obwohl es nicht innerhalb von Melians Gürtel ist. Und Finrod erwirkt dann aber, dass die Halith Volk dort wohnen darf. Thingol verfügt dann, dass sie dürften frei in Brethil wohnen, doch unter der Bedingung, dass sie die Übergänge über den Taeglin gegen alle Feinde der Elder schützten und den Orks keinen Eingang in ihre Wälder gewährten. Worauf Haleth erwidert, wo sind Haldar, mein Vater und mein Bruder Haldar? Wenn der König von Doriath Freundschaft zwischen Haleth und jenen befürchtet, die ihre Anverwandten gefressen, dann sind die Gedanken der Elder dem Menschen fremd.
Ja, und mir auch.
Ja, obwohl Thingols Gedanken sind mir allgemein immer etwas fremd. Genau, also die Haladin wohnen jetzt von da an in Brethil und Umgebung und halten da die Stellung. Und Haleth ist, wie gesagt, ein sehr beliebter Charakter aus dem Silmarillion, weil sie eben also eine starke weibliche Figur ist. Und die Menschen, also jetzt wieder zurück zu allen Menschen, leben jetzt eben mit beziehungsweise unter den Elben. Und die Elben weisen ihnen schließlich eigene Gebiete zu und ernannten Häuptlinge, um diese Länder zu regieren. Also die Elben sind definitiv immer noch die Herrscher und die Menschen kriegen jetzt aber so, ja, wie kann man sagen, so Gebiete zugewiesen. Hador, das ist ein Urenkel von Malach, beziehungsweise Aradan. Ist das? Moment, jetzt bin ich wieder verwirrt, jetzt muss ich kurz den Stamm gucken. Ist es ein Urenkel von Malach oder von Marach? 3? Okay, er ist ein Urenkel von Malach und damit ein Ur... Ein, doch, er ist ein Urenkel von Malach und ein Ururenkel von Marach. Okay. Der wohnt in Fingolfins Haus und das steht da, er wurde ein Liebling des Königs und er bekommt dann Dolomin zugewiesen. Dolomin ist ein Gebiet in Heathlum und dort lebt er in das Haus Hador und ist nach diesem Hador benannt. Und Boromir, ein Urenkel von Beor, wird Herrscher über Ladros in Dothonion. Ladros ist nicht auf der Karte markiert, ist aber so im Nordosten, wenn ich das richtig erinnere, oder Nordwesten, bin mir gerade nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall, der Name Boromir taucht jetzt zum ersten Mal auf, nachdem ja viele, viele tausend Jahre später ein anderer Boromir benannt wird.
Auf jeden Fall doppelte Namensvergabe, die nächste.
Ja, denn warum einen schönen Namen nur einmal verwenden, wenn man ihn auch mehrfach verwenden kann?
Ja.
Und jetzt folgt ein Abschnitt mit ganz vielen Namen, der quasi beschreibt, wie, wer von wem abstammt und es wird ganz viel gespoilert und ich dachte, den sparen wir uns jetzt mal, weil wir können über diese Leute reden, wenn sie wichtig werden.
Also wichtig finde ich halt einfach nur, wenn man jetzt bei Hadors Söhnen ist, ohne jetzt irgendwie groß zu sagen, wer da jetzt sonst noch irgendwie mit raus entsteht und wer mit was, das kommen wir dann im übernächsten Kapitel. Dann aber auch von ihnen stammten Elwig, Earendils Weib und alle späteren Könige und alle späteren Könige von Númenor.
Ja, genau.
Das ist vielleicht jetzt doch mal so, vor allem, weil wir es ja vorhin schon über Númenor hatten und ja auch nachher nochmal, wenn es um die Gemeinsprache geht, das fand ich schon fasziniert, dass jetzt hier im Prinzip schon für das zweite Zeitalter das Fundament gelegt wird.
Alles ist mit allem verbunden.
Sowieso.
Und die Menschen, die jetzt quasi Elbenfreunde sind, die bekommen quasi dadurch, dass sie mit den Elben verbündet sind, kriegen die einen höheren Status zugewiesen als die nicht mit den Elben verbündeten Menschen, die später noch kommen. Und das bleibt dann auch so. Also die sind dann kriegen dann später Númenor. Und später sind sie dann eben die Dunedain von in Mittelerde, die dann auch wieder einen relativ hohen, also den höchsten Rang unter den Menschen haben. Zumindest aus ihrer eigenen Perspektive. Und es bleibt jetzt also quasi so. Also im ersten Zeitalter entscheidet sich schon, wer am Ende herrschen darf.
Und wer nicht.
Ja.
Aber das Alter, das Beor ja erreicht, ist ja trotzdem schon stattlich, oder?
Ja, also er wird 93. Später die Leute in Númenor werden deutlich älter, aber 93 ist schon ein gutes Alter und ist vor allem auch irgendwie sehr süß, dass die Elben so schockiert sind, als er dann stirbt. Und,
ja, gut, die kennen das, die kennen das ja nicht.
Ja.
Ich fand das auch sehr faszinierend beschrieben, irgendwie, ne, dass er, ich glaube, stand sogar Lebensmüde drin.
Da steht, ein Zitat, was ich rausgesucht hatte, er hatte zuletzt sein Leben willig fahren lassen.
Ja, oder so, also was wäre es im Prinzip heißen, er hat abgeschlossen, geht. Und geht mit ruhigem Gewissen. Das fand ich halt sehr faszinierend, weil wir hatten das ja ganz am Anfang, hat uns ja mal die Frage gestellt, wollt ihr lieber unsterblich sein, aber dann doch ja gedanklich gebunden? Sprich, wollt ihr lieber Elben sein oder wolltet ihr zwar sterblich sein, aber dafür mit freiem Willen? Ergo die Menschen. Bis dato gab es ja diese Verbindung noch nicht. Und wenn ich nur sterbe oder zumindest zeitweise temporär weg bin, wenn ich getötet werde, aber nicht so dieses freiwillige Gehen habe, ist es natürlich überraschend für jemanden, wenn dann irgendwie nach 93 Jahren jemand sagt, okay, danke, reicht, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder in übertragenem Sinne.
Ja, in zu einer bestimmten Zeit in der Werksgeschichte, eine sehr lange Zeit, sieht Tolkien den Tod eben als Geschenk von Ilúvatar an die Menschen an. Und kommt hier wieder deutlich zutage, weil das eben dieses, ich habe jetzt lang genug gelebt und jetzt gehe ich in Frieden, ist anscheinend so der ideale Tod für Tolkien. Denn wir erinnern uns, Aragorn, viele tausend Jahre später stirbt ja auch so. Also Aragorn legt sich auch eines Tages hin, sagt, so, jetzt ist Schluss und jetzt sterbe ich. Und dann stirbt er. Und das scheint so Tolkiens Idealvorstellung von Sterben zu sein. Es gibt dann später einen Wandel darin, wie Tolkien den Tod von Menschen bewertet. Dazu gibt es einen ganz langen Aufsatz von Tolkien, dessen Namen ich jetzt gerade nochmal nachgucke, damit ich mich nicht verspreche, im History of Middle-Earth Band Morgoth Ring gibt es einen Text namens Athrabeth Finrod a Andreth. Andreth ist eine Frau, eine weise Frau der Menschen und die hat eine Diskussion mit Finrod, den wir jetzt schon kennengelernt haben, darüber über Sterblichkeit und warum die Menschen sterblich sind, solche Sachen. Und das ist ein Text, der nach meiner Meinung und anderen Meinung von anderen Leuten auch eigentlich in Silmarillion hineingehört hätte, den Christopher aber rausgenommen hat, vermutlich, weil er zu kompliziert ist. Also er ist sehr philosophisch und solche Sachen. Aber wenn ihr Englisch lesen könnt und vor allem, wenn ihr gut Englisch lesen könnt, weil ansonsten werdet ihr keinen Spaß damit haben, dann große Empfehlung, euch diesen Text mal durchzulesen. Und da ist es weniger so, dass der Tod so als Geschenk dargestellt wird, sondern da geht es eher darum, dass der Tod so eine Strafe ist. Und das Thema hatte ich rausgesucht für die Folge.
Wobei ich natürlich schon sagen muss, weil du gerade gesagt hast, Tolkiens Ideal. Also ganz ehrlich, meins wäre es auch, wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich sage, okay, es reicht jetzt, ich habe jetzt alles erlebt, ich bin noch halbwegs gesund, ich muss jetzt nicht irgendwie an irgendeiner dahinsiechenden Krankheit oder beim Autounfall oder Co. sterben, finde ich das auch ziemlich angenehm, einfach zu sagen, okay, das war's jetzt, jetzt schließe ich die Augen und lebt wohl.
Ja, ich denke, es wollen viele Leute so in Frieden gehen. Also wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema? Also eigentlich ist das Kapitel jetzt vorbei. Also es steht noch, es wird auch beschrieben, dass die Edain ganz viel lernen von den Eltern und immer klüger werden und auch geschickter werden als alle anderen Menschen. Das habe ich hier eben schon kurz angesprochen.
Aber das ist doch schon eigentlich der perfekte Übergang, weil dann lass uns jetzt einfach nochmal gucken, welche Häuser der Menschen es gibt.
Genau, das sind jetzt erstmal nur Informationen aus diesem Kapitel, nicht aus anderen Kapiteln oder anderen Quellen.
Es gibt noch mehr Informationen?
Ja, es gibt ja überall noch. Es gibt zu allem immer noch mehr Informationen. Also, wir haben als erstes das Haus Beor, die zuerst kommen. Das wird erst angefeuert von Beor. Darum heißt das so. Dann später von seinen Söhnen und Enkeln und Urenkeln, die alle mit B anfangen. Hatte ich ja eben zu Beginn der Folge mal vorgelesen, die B-Menschen. Und die wurden eben erst in Osirien, gehen dann von da weg, siedeln sich an Estolat an und später gehen sie hauptsächlich nach Dothonion. Und sie sind verbündet mit Finrod, den sie eben zum König gewählt haben oder genommen haben, und dem Haus Finarfin generell. Und es wird auch beschrieben, wie sie aussehen, denn sie haben dunkles und braunes Haar und graue Augen. Und da steht, dass sie den Noldor am ähnlichsten sehen. Denn graue Augen ist so ein Markenzeichen der Elben. Und dann auch später von vielen Menschen im Mittelerde. Das ist eins meiner Lieblingsfacts. Also in unserer Welt graue Augen sind extrem selten. Und im Herrn der Ringe hat die Mehrheit der Charaktere, für die Augenfarbe beschrieben wird, graue Augen. Und Tolkien selbst hatte höchstwahrscheinlich auch graue Augen. Also ein Schelm, wer Böses denkt. Die Menschen aus dem Haus Beor sind wissbegierig, feinhändig, begreifen schnell und behalten lange und waren eher zum Mitleid als zum Spott geneigt. Und ihre Sprache ist ähnlich wie das des Volks von Marach bzw. dem Haus Hador. So viel zum Haus Beor.
Das finde ich sehr also immer wenn du Haus Hador sagst, dann hängt halt bei mir so, auch wenn ich die Serie nie gesehen habe, Hordor. Und bei Beor bin ich immer, da fehlt noch ein N.
Oh ja, Beorn, tja.
Aber ich glaube nicht, dass er aus dem Hause Beor stammt.
Das wissen wir am Ende nicht mehr so genau. Also nach dem Untergang von Beleriand, der jetzt ja schon mehrmals gespoilert wurde von Tolkien selbst, vermischt sich das alles so ein bisschen. Und da kann man nicht mehr so richtig sagen, wer jetzt zu welchem Haus gehört.
Aber er ist ein Gestaltwandler.
Ja.
Ich dachte, das wäre eine eigene Gattung und nicht zwangsläufig ein Mensch.
Ja, man weiß nicht genau, wo die herkommen. Aber das ist halt schon ein Mensch irgendwie. Ja, also soweit ich weiß man das wirklich nicht. Das ist irgendwie wieder so eins der Sachen, die Tolkien für den Hobbit erfunden hat und dann irgendwie nicht so ganz integriert hat in seine Welt. Und worüber man spekulieren kann. Nach dem Haus Beor kommt dann, wie gesagt, die Haladin, die später als Haus Haleth bekannt werden, auch immer so bezeichnet werden. Und die Anführer sind eben Haldad und dann Haleth. Und dann übernimmt ihr Neffe Haladan. Und die wohnen auch erst in Osirien, ziehen dann nach Thargelion, dann nach Estolat, dann nach Talasdienen und nach Brethil. Und die sind verbündet, so ein bisschen mit Carantir, weil er kommt ihnen zumindest zur Hilfe. Und dann schließen sie irgendwie so diesen Halbpakt mit Thingol, dass sie da wohnen dürfen in Brethil. Und zu ihrem Aussehen steht da, dass sie von kleinerem Wuchs und weniger neugierig auf Wissenschaft sind als die Leute aus dem Haus Beor. Und dass sie denen auch irgendwie ähnlich sind. Und darum gehen die Leute davon aus, dass sie eben auch dunkle Haare haben und irgendwie graue oder braune Augen oder was auch immer. Und es steht noch da, sie machten nicht viele Worte und liebten keine großen Menschenhaufen. Und viele unter ihnen erfreuten sich der Einsamkeit, frei in den Laubwäldern herumwandernd. Und ihre Sprache ist anders als die des Hauses Beor und Marach. Und Tolkien tut hier etwas, was er vorher schon mit den Elben gemacht hat. Und ihr erinnert euch an dieses Kapitel, wo es um die Wanderung der Elben geht. Das ist das Kapitel vom Erwachen der Elben und von Melkors Gefangenschaft. und dann danach folgend. Da geht es ja darum, dass die Elben sich so aufspalten, verschiedene Völker. Und genau das Gleiche macht Tolkien jetzt auch mit den Menschen. Und immer wenn sich ein Volk spaltet, dann spaltet sich auch die Sprachen so auseinander. Und anscheinend gehört das Haus Beor und das Haus und das Volk von Marach irgendwie so zusammen, sprachlich gesehen. Und die Haladin sind irgendwie davon getrennt. Und wie genau sie getrennt davon sind, davon gibt es von Tolkien ganz viele verschiedene Versionen. Und eine kanonische gibt es meiner Meinung nach überhaupt nicht richtig. Aber es ist ein kleines Steckenpferd von mir, Menschensprachen. Und wenn wir gleich Bingo haben und jemand von uns hat, es geht um Sprache, dann kann man da auf jeden Fall ein großes Kreuz drauf machen.
Aber auch so, auch wenn du nicht irgendwie ein Faible für Menschensprachen hast, ist ja, glaube ich, ganz klar definiert oder ganz klar auch geschrieben, dass sie ja auch die Sprache von Numenor nachherstellen und die Gemeinsprache. Ist zwar nicht dieses Haus, aber wie gesagt, man kann bei diesem Kapitel auf jeden Fall ein Kreuz setzen bei, es geht um Sprachen.
Auf jeden Fall. Damit kommen wir zum Volk von Marach. Später bekannt als Haus Hador. Anführer sind Marach und dann sein Sohn Malach, der auch Aradan heißt. Und dann geht's so weiter. Und die wohnen eben auch erst in Osiriant. Und siedeln dann südlich und östlich von Estolat und dann gehen sie später nach Heathloam, beziehungsweise in die Südhänge von den Ered Wethwin. Und sie sind verbündet mit dem Haus von Fingolfin, also Fingon und so weiter. Und die Eigenschaften sind, dass sie das zahlreichste Volk sind und darum sehr langsam wandern, aber sie sind auch geordnet und sie haben große Leibeskraft und hohen Wuchs, kühn, standhaft und wachensinnig, schnell erzürnt und schnell erheiternd. Und sie sind blond und blauäugig, mehrheitlich. Und, habe ich schon erwähnt, ihre Sprache ist ähnlich wie die vom Haus Beor. Und später entwickelt sie sich weiter zur Sprache von Numenor. Adoneisch heißt die Sprache. Und wird schließlich im dritten Zeitalter die gemeinsame Sprache von Mittelerde, auch genannt Westron. Und da haben wir wieder so eine wunderschöne Verkettung von Sachen vom ersten Zeitalter bis hinein ins dritte Zeitalter.
Ja, wobei sie dann wahrscheinlich da ja auch noch ein paar Iterationen durchlaufen wird.
Ja, die Sprache völlig anders, aber wir wissen halt fast nichts über diese Sprachen. Also wir wissen ja, von Haus Beor lernen wir ja drei Wörter, nämlich einmal Nom, Weisheit, der Name für Finrod, und Nomin, wie sie dann sein Volk nennen. Und dann Beor ist auch noch ein Wort. Und sonst wissen wir nichts über diese Sprache. Und über Westron wissen wir ja auch quasi nichts. Und über Adonaisch wissen wir so ganz klein bisschen. Ja, so viel zu den Häusern der Menschen in diesem Kapitel.
Und da ist ja schon wieder die perfekte Überleitung gemacht, nämlich zu Tolkiens intuitiver Übersetzungsfähigkeit, wo wir schon bei dem Thema Sprachen sind.
Sehr gut. Also ich habe vier Themen rausgesucht und wollte dich eigentlich fragen, auf welche Themen du Lust hast, aber wir können gerne.
Wir reden sie alle.
Okay, wir werden sie alle. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
Noch nicht so lange.
Oh ja, wir haben noch Zeit. Okay. Also in dem Kapitel, wenn Finrod da am Feuer sitzt und singt, dann singt er ja in einer Elbensprache. Wenn ich mich gerade richtig erinnere, ist nicht definiert, ob es Sindarin oder Quenya ist. Ich nehme an, er singt. Ich würde mal annehmen, er singt in Quenya. Und dann steht da aber, dass die Menschen seine Elbensprache verstand ein jeder so gut, wie er es vermochte. Und das erinnert an eine Stelle im Herrn der Ringe. Es erinnert eigentlich an mehrere Stellen, aber ich lese jetzt mal die erste vor, nämlich aus dem Kapitel Drei Mann hoch, also ganz zu Beginn des Herrn der Ringe. Der Gesang kam näher. Eine helle Stimme erhob sich jetzt über die anderen. Sie sang in der schönen Elbensprache, die Frodo nur wenig kannte und die anderen gar nicht. Doch der Klang, der sich harmonisch mit der Melodie verband, formte sich für sie zu Worten, die sie nur teilweise verstanden. Das war das Lied, wie Frodo es hörte. Das ist die Situation, wo Frodo und seine Reisebegleiter auf die Hochelben treffen, also auf Gilde und so weiter. Und sie hören dieses Lied in der Elbensprache und obwohl Frodo die Sprache, also fast kein Quenya kann, versteht er das Lied trotzdem. Und es gibt auch noch später an anderen Stellen im Herrn der Ringe so Situationen, wo Charaktere Sprachen verstehen oder benutzen, zum Beispiel im Kapitel Abschied von Lothlorien. Es gibt wieder so Situationen, wo Frodo ein elbisches Lied versteht, obwohl er eigentlich nicht so gut elbisch kann. Oder später rufen Frodo und Sam ja auch Elbareth und solche Sachen, andere Sachen auf Elbisch, obwohl sie eigentlich kein Elbisch fließend sprechen. Und das ist so ein Ding bei Tolkien, also dass quasi Leute Sprachen verstehen, obwohl sie sie nicht verstehen. Und Tolkien scheint sich das so vorgestellt zu haben, dass Leute quasi so durch den Klang von Sprache schon wissen, was der bedeutet, wenn die Sprache auf, auf den Prinzipien aufgebaut ist, dass quasi ein Klang eines Wortes zu seiner Bedeutung passt. Das nennt man Phonoästhetik und Tolkien war ein großer Fan davon.
Hast du mal ein Beispiel für mich?
Also
unserer Sprache jetzt zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel sowas wie alle Wörter, die mit Schl anfangen, sowas wie schleifen, schlürfen, schlittern. Die haben alle sowas Lautmalerisches. Also das klingt, also schlittern klingt irgendwie das, was man macht, wenn man schlittert. Aber nicht so richtig, also es ist nicht sowas wie Uhu oder so. Also Uhu ist ein sogenanntes Onomatopoeikon. Also ein Wort, das gebildet wird nach dem, wie es klingt, weil der Uhu eben Uhu macht. Und schlittern ist so dazwischen. Also es ist dieses klingt einfach wie, als würde man etwas schleifen oder sowas.
Nein, ich verstehe, also ich war halt jetzt gerade bei ganz anderen Wörtern. Ich dachte mir so, konnte mir darunter nichts vorstellen. Aber als mit Schl anfing, dachte ich mal, da war mein erster Gedanke, ja, auch irgendwie schleifen. Und dann so, ja, dieses, dann konnte ich mir sofort was vorstellen. Ich glaube, das geht unsere meisten Zuhörenden dann auch, wenn du mal so, so ein Beispiel bringst. Sehr faszinierend. Das heißt, das hat Tolkien dann häufig verwendet oder war er einfach nur ein Freund davon?
Also er war der Meinung davon, dass Sprache so quasi aufgebaut ist. Also im Covid, das quasi, es gibt einen Aufsatz von ihm, beziehungsweise einen Vortrag, der heißt Secret Rise. Da geht es um konstruierte Sprachen und da redet Tolkien auch ganz viel darüber, wie er sich quasi so Sprache an sich vorstellt. Das ist sehr empfehlenswert. Gibt es auch auf Deutsch, müsste der, ich bin mir gerade nicht sicher, ob der auf Deutsch veröffentlicht ist. Es gibt eine sehr schöne, auf Englisch eine sehr schöne editierte Ausgabe von Dimitra Femi und, wie heißt der andere?
Dimitra Femi und Andrew Higgins.
Genau. A Secret Rise, auf Deutsch ein heimliches Laster.
Echt, das ist doch auf Deutsch erschienen?
In Gute Drachen sind rar anscheinend.
Ah, okay. Ich wollte nur sagen, weil die kommentierte Version von Dimitra Femi und Andrew Higgins wüsste ich.
Ja, die gibt es auf jeden Fall nicht auf Deutsch. Die ist erst vor einigen Jahren rausgekommen. Aber anscheinend ist das mal in Gute Drachen sind rar übersetzt worden. Sehr empfehlenswert zu lesen. Und es gibt eine Theorie über die Entstehung von Sprache allgemein, dass die quasi auch aus so lautmalerischen Sachen entstanden ist. Und dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen Bedeutung und Klang. Und das ist, war in der Linguistik sehr lange verrufen, ist jetzt wieder so ein bisschen in und ganz viele Leute forschen jetzt zu Sachen, wie auch auf Englisch zu Glimmer und Glitter und all solchen Sachen. Also es scheint schon, diesen Effekt scheint es schon zu geben. Und Tolkien hat eben versucht, seine Elbensprachen so zu konstruieren, dass das besonders gut klappt. Also dass die besonders ästhetisch sind und dann auch in ihrer Ästhetik besonders passend sind zu ihrer Bedeutung. Da gibt es ganz viele Beispiele für, wie Tolkien eben sagt, dieses Wort, das klingt irgendwie wie irgendwie das, was es ausdrückt und es sollte möglichst perfekt sein und so. Und das ist die eine Teil von der Erklärung dieses Phänomens und der andere ist, dass Tolkien sich auch vorgestellt hat, dass Leute quasi Sprachen erben können. Also dass quasi wir eine ererbte Sprache haben, die wir nicht sprechen, die uns aber so bekannt vorkommt, weil das irgendwie von unseren Vorfahren gesprochen wurde oder sowas. Tolkien hat immer gesagt, dass das Altenglisch der Midwestlands, dass das irgendwie seine Native Tongue ist, also seine eigentliche Muttersprache, weil da eben seine Vorfahren herkamen. Und Tolkien scheint geglaubt zu haben, dass das also einen realen Effekt darauf hat, wie Leute Sprachen verstehen können. Inwieweit das jetzt wirklich eine wissenschaftliche, Tolkien ist als wissenschaftliche Hypothese vorgeschlagen hat oder ob das einfach nur so ein Gedankengang von ihm ist, da das ist, glaube ich, egal. Aber so hat Tolkien sich das vorgestellt. Das ist übrigens sehr wahrscheinlich nicht real. Also wir ererben nicht in unserer DNA und die Sprache unserer Vorfahren.
Ja, also ich bei solchen Sachen bin ich immer beim Film Der 13. Krieger. Da reist auch einer der Protagonisten mit einem Volk mit, deren Sprache er nicht spricht. Und sie haben es halt in diesem Film sehr, sehr gut umgesetzt, dass man halt eben auch die Sprache nicht versteht. Und je länger er mit ihnen unterwegs ist, umso mehr versteht er davon. Und ich habe das halt auch sehr häufig, gut, das habe ich den Vorteil, dass ich halt Deutsch und Niederländisch spreche und auch Englisch, sodass ich manchmal, wenn ich Dänisch höre, und das im Prinzip jetzt nicht voll wahrnimmt, sondern es läuft halt irgendwo etwas, dass mein Hirn auch relativ schnell damit beschäftigt ist, rauszufinden, welche Sprache es ist. Weil dann hat es halt Teile aus Deutsch, aus Englisch und aus Niederländisch. Dann kann ich meist allein mit Deutsch und Niederländisch schon so viel von dieser Sprache verstehen, obwohl ich sie nicht spreche, dass ich dann aber trotzdem aus dem Restzusammenhang ja rauskriege, worum es ganz grob geht. Also ich könnte damit jetzt kein Gespräch verfolgen, aber wenn es halt irgendwie in Interviews, dann weiß ich wenigstens grob, worum es nachher ging.
Das ist einfach ein Effekt von Sprachverwandtschaft, also dass die Sprachen verwandt sind und darum sich ähnlich sind. Und wenn du Deutsch und Niederländisch sprichst, dann hast du schon relativ viel bei Dänisch gehabt, weil du eben zum Beispiel aus Niederländisch dann die hochdeutschen Lautverschiebungen nicht hast, die es im Hochdeutschen gibt und darum Wörter noch ähnlicher klingen zu Niederländisch als auf Dänisch oder in anderen skandinavischen Sprachen als zu Deutsch. Und da spricht Tolkien auch in diesem im Kapitel an, wo er sagt, dass die Menschensprachen beeinflusst sind von den Sprachen der Dunkelelben und weil alle Elbensprachen verwandt sind, sind da irgendwie Ähnlichkeiten zwischen der Menschensprache und der Elbensprache. Das ist aber nicht das, was Tolkien jetzt primär meint, sondern Tolkien meint wirklich, dass, dass man irgendwie so ererbt, irgendwie so eine Idee von Sprachen hat, die man nicht spricht. Das ist so ein bisschen mystisch und ich kann damit sehr wenig anfangen.
Ich auch.
Aber es gibt ja auch von Tolkien diese Zeitreiseromane, die angefangen sind, nämlich Lost Road und Notion Club Papers, wo Leute so reisen können, in die Vergangenheit reisen können, indem sie quasi die Leben ihrer Vorfahren in die Leben ihrer Vorfahren eintauchen. Das ist so ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Also, dass man quasi so in die Vergangenheit gehen kann über die Vorfahren. Und damit hat das bestimmt auch irgendwas zu tun. Ist natürlich nicht real. So funktioniert DNA nicht. Zumindest nicht so präzise, wie Sprachen verstehen.
Ja, vor allem, selbst wenn dies ja theoretisch möglich wäre, aus irgendwelchen Gründen, wäre die DNA ja auch so langsam und so träge, dass die Sprache ja eh schon viel weiter sich gewandelt hätte.
Ja, das wäre schon ein sehr, sehr starker Effekt auf die DNA, wenn wir da die aktuelle Sprache irgendwie einbringen könnten.
Gut, dann steht hier bei mir als nächstes der Fall der Menschen mit einem Verweis auf dein Lieblingsbuch Natur und Wesen von Mittelerde und natürlich in einem Anhang
The Fall. Ich hoffe, du hast es gerade zur Hand. Ich kann auch einfach erzählen, was drin steht. Ich hatte ja eben schon angesprochen über diesen Text über Andreth. Das habe ich schon wieder vergessen, wie der heißt. Athra Beth Finrod A. Andreth. Da geht es darum, dass die Menschen, bevor sie nach Beleriand gegangen sind, gefallen sind. Und das wird ja auch im Kapitel ein bisschen angedeutet, dass da steht, ja, es liegt ein Dunkel hinter uns und wir wollen darüber nicht reden und wir wollen darüber nicht nachdenken. Da geht es eben um den Fall, also den religiösen Fall mit Paradies und sowas. Und Tolkien hat in seinem Leben unterschiedliche Ansichten darüber gehabt, aber zum Schluss war eben der Ansicht, dass die Elben an sich nicht gefallen sind. Also es gab keinen Sündenfall der Elben generell, obwohl einzelne Elben eventuell einen Sündenfall haben können. Aber die Menschen müssen einen Sündenfall gehabt haben. Und das wird eben diskutiert im Natur und Wesen von Mittelerde, im Anhang, den Karl Hostetter da geschrieben hat zu diesen religiösen Phänomenen, Begriffen, die ich irgendwie sehr lesenswert finde. Und da gibt es eben auch einen Abschnitt zum Fall der Menschen, den ihr euch gerne durchlesen könnt. Aber da wird das quasi diskutiert, wie Tolkiens Ansicht darüber war. Und das wird dann eben im Gegensatz stehen zu diesem Tod ist ein Geschenk, sondern dann wäre eben Tod das Resultat von diesem Fall, von diesem Sündenfall, wie es auch in der Bibel ist. Für die theologiefreudigen Menschen unter euch.
Alles klar. Und dann hast du noch einen Übersetzungsfehler gefunden.
Ja, das ist, seit ich den Silmarillion wieder auf Deutsch lese, vor allem auch im Vergleich zu Englisch, fallen mir manchmal so Übersetzungsfehler ein. Und das ist ein ganz kleiner. Und zwar, als das Haus Harleth in Brethil lebt, steht da ja in der deutschen Übersetzung, ich hatte es eben schon vorgelesen, sie dürfen frei in Brethil wohnen, doch unter der Bedingung, dass sie die Übergänge über den Täglichen gegen alle Feinde der Elder schützen und den Orks keinen Eingang in die Wälder gewähren. Im englischen Original steht da aber, that she should dwell free in Brethil. Also im deutschen Original, in der deutschen Übersetzung steht, dass sie dürfen, also eine Gruppe von Menschen, also das ganze Volk von Harleth, darf frei in Brethil wohnen. Im englischen Original steht aber nur she, also nur Harleth. Und dann geht es weiter, das steht auch im englischen Original, dass ihr Volk eben die Übergänge über den Teglin schützen soll und so weiter. Aber dieses Recht, in Brethil zu wohnen, wird erstmal nur Harleth gewährt. Und damit ist natürlich irgendwie impliziert, dass vermutlich auch ihr Volk da wohnen darf. Aber in der deutschen Übersetzung hat sich Krieger dann entweder dazu entschieden, dass sich das wohl aufs ganze Volk beziehen muss. Oder da hat der Verlag irgendwie einen Druckfehler oder das Lektorat einen Fehler gemacht. Es hat da jetzt nicht mehr sie dürfte, sondern sie dürften. Ich weiß es nicht. Aber es sind so kleine Sachen, die mir jetzt irgendwie immer wieder einfallen und von denen es eine ganze Reihe gibt im Silmarillion. Also man sollte vielleicht nochmal die Übersetzung vom Silmarillion überarbeiten.
Werde ich im nächsten Gespräch mit Ascani gerne mal durchgeben.
Ja, da darf die gute Lisa Kuppler gerne nochmal alles glätten und auf Konsistenz prüfen.
Und dann habe ich jetzt hier noch eins, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Shipping.
Ja, Shippings aus, jetzt geht's um Fanfictions, es tut mir leid. Es gibt unfassbar viele Silmarillion-Fanfictions. Also Silmarillion ist, glaube ich, der Hauptfundgruben für Leute, die gerne Fanfictions schreiben über Tolkiens Welt. Weil es ja vermutlich viele von euch gibt, die mit dem Silmarillion vorher wenig Berührungspunkte hatten und jetzt vielleicht so ein bisschen ins Fandom auch einsteigen im Silmarillion, möchte ich darauf hinweisen, dass Haleth und Caranthia, glaube ich, das oder eins der populärsten nicht-kanonischen Shippings sind im Silmarillion-Fandom. Und die sind so Headcanon oder so Fanon, also so, die sind so populär, dass einige Leute das einfach so als gegeben ansehen. Man findet zum Beispiel ganz viele Stammbäume, wo in der Stammbaum der Nolder ist und dann steht da Haleth drin irgendwie so. Lasst euch davon nicht irritieren. Das ist nicht kanonisch. Also Tolkien hat das nie irgendwo bestätigt. Und Haleth sagt ja eigentlich auch, gibt Caranthia hier eigentlich einen sehr starken Korb und sagt, Entschuldigung, nee, wir kümmern uns um uns selber, wir brauchen euch nicht. Wir wollen uns nicht von euch beschützen lassen. Aber das wollte ich nur so als Anmerkung machen, weil das vielleicht Leute irritieren könnte, die irgendwie zum ersten Mal mit dem Silmarillion-Fandom in Kontakt treten. das nur so als kleine Anmerkung. Ja, das ist alles, was ich zu sagen habe zu diesem Kapitel.
Sehr gut, war da ja doch mit irgendwie 30 Minuten Lesezeit, zumindest das laut Hörbuch, ja auch ein eher etwas kürzeres Kapitel. Und dann würde ich doch vorschlagen, lass uns mal die Bingo-Karten raussuchen. Raschel, raschel, raschel.
Ich hab's. Brauchen wir noch einen Würfel? Oder hast du schon einen Würfel?
Würfel habe ich, aber die Karten noch nicht. 8 waren's, ne?
Ja.
So, der Online-Würfel mit einem 8-seitigen Würfel. Irgendwie ist das Internet heute sehr langsam. So, wir haben einmal die 2 und die 3.
Okay, wer nimmt was?
Ich nehme die 3.
Da kommen die Sprachen vor. Okay, ich fange an. Der 2. Es wird sich beim Tanzen verliebt. Ausnahmsweise mal nicht. Sprung in der Zeit zurück. Naja, es wird darüber geredet, was vorher passiert ist, aber wobei, das mit den Menschen läuft ja irgendwie so ein bisschen parallel auch zur Handlung. Also während die Menschen ankommen und wohnen und sich da einrichten in Beleriand, passieren ja auch andere Dinge. Von daher könnte man schon sagen, dass man erstmal in der Zeit ein Stück zurückgeht. Die Adler kommen, leider nicht. Tobias will nichts auswendig lernen. Also ich muss sagen, die Menschennamen, die kann ich auch nicht auswendig, von daher ist das okay. Aber es gibt keinen Grund, nicht die Elbenstammbäume auswendig zu lernen.
Ja, dafür kriegst du den Wasserpunkt.
Oh ja, wo ist denn Wasser wichtig?
Naja, als es darum geht, dass jenseits des Wassers angeblich der Westen sein soll.
Ah.
Also finde ich, es geht ja eben um diese Wasserbarriere, die es ja nicht ermöglicht, dass sie weiter gen Westen kommen. Also hätte ich jetzt, so habe ich die Szene zumindest interpretiert.
Stimme ich völlig überein, auch im Sinne meines Bingo-Erfolgs. die Wale verkünden etwas, tun sie nicht. Jemand wird verraten, noch nicht. Naja, Amlach wird verraten, so ein bisschen.
Wieso?
Ja, weil er sich Morgoth sich ihm aneignet,
Ja, okay.
Tolkien recycelt. Er recycelt einige der Menschennamen später nochmal.
Ja.
Und gesungen wird auch. Also ich finde, es ist ein sehr stabiles Bingo. Ich habe sogar zweimal Bingo. Nee. Einmal von oben nach unten in der Mitte und einmal unten.
Nee, der Sprung zurück in der Zeit, den kriegst du nicht. Weil Sprung in der Zeit wäre ja, wenn es geht ja nicht darum, wenn jetzt jemand irgendwie aus der Vergangenheit erzählt.
Nee, aber die, jetzt gucke ich hier doch mal nach hier. Also wenn man sich an die Daten, die anderwertig überliefert sind, dann müssten einige Sachen hier. Also zum Beispiel nach den Daten, das müsste aus den grauen Annalen sein, steht 400, Arathel und Maeglin kommen nach Gondolin, das hatten wir schon, aber die Menschen kommen 310 nach Beleriand rein. Also sie kommen vor den Ereignissen rein, die wir gerade besprochen haben, die wir im letzten Kapitel besprochen haben.
Okay. Ich kriege kein Bingo zusammen, weil jemand ist am, kommt nicht dran vor, Fëanor gibt's nicht mehr. Es hat auch nichts mit Mythen
doch,
zu tun.
Doch, die Elben sagen, dass die Elben erzählen, dass Morgoth mit den Menschen gesprochen hat.
Das ist doch kein Mythos.
Ja, aber es ist zumindest eine Sache, die, von der in der Welt so selbst nicht klar ist, ob das stimmt oder nicht.
Gut, das hätte ich jetzt, Mythos ist für mich eher etwas anderes als so eine kleine Aussage.
Wenn du die Aussage klein findest, dann kriegt der Punkt halt nicht.
Soweit ich weiß, schwört niemand etwas?
Nein.
Sprachen, ja, das hatten wir im Vorfeld schon. Adler kommen nicht vor. Jemand handelt aus Stolz?
Auf jeden Fall. Haleth handelt sehr viel aus Stolz. Nicht die ganze Zeit.
Halleluja-Moment auf jeden Fall. Und sie wollen zwar gehen Westen segeln, aber es tut niemand.
Ja, dann haben wir doch beide. Also wenn du den Mythen das annimmst und dass jemand aus Stolz handelt, dann hättest du doch ein Bingo.
Ja, Stolz, finde ich, steht komplett außer Frage, weil ich es großartig finde, wie sie sagt, so, pff, ihr Dreckselben, macht mal schön, ne? Wir waren nicht gut genug vor euch damals. Jetzt haben wir sie besiegt und gekämpft. Wir können auf uns selbst aufpassen, das finde ich großartig. Und weiß ich, bei Mythen, das ist, ich weiß nicht, also ich würde natürlich den Punkt natürlich nehmen, also darum geht's nicht, aber für mich ist so ein Mythos eigentlich eher etwas, was viel länger zurückreicht, so, wie heißt es so schön, aus Geschichte wurde Legende, aus Legende wurde Mythos. Das hat halt eher so etwas Mystisches und das hat eigentlich die Situation mit, da hat aber jemand Böses mit den Menschen geredet, da fehlt mir noch so das Mystische für
Mythos. Aber wenn du es mal aus dem dritten Zeitalter raus betrachtest, dass also die Elben im dritten Zeitalter sagen, die Menschen sind zum Beispiel sterblich oder die Menschen handeln, wie sie handeln, weil sie vor vielen Tausenden von Jahren von Morgoth beeinflusst wurden.
Ja, dann mythisch. Dann ja, aber jetzt.
Aber so steht das ja quasi. Also steht dann, wo ist es? Später jedoch hieß es unter den Elder, als die Menschen beim Aufgang der Sonne Hildurin erwacht, da seien die Späher Morgoth auf der Hut gewesen. Zugleich hätte er die Nachricht erhalten. Also später könnte ja auch heißen, dass es die Elben im dritten Zeitalter sind, die das eben glauben oder wann auch immer.
Dann haben wir beide Bingo. Dann passt das auch. Und das ist jetzt natürlich meine obligatorische Frage. Ja, stimmt noch gar nicht. Ich will immer schon nach dem Tee fragen. Wir müssen erstmal nach den Hausaufgaben klären.
Ja, also ich habe ja schon in der letzten Folge am Ende gesagt, es geht jetzt immer bergab. Es kommt jetzt noch nicht mehr viel Schönes. Das nächste Kapitel ist vom Verderben Beleriands und von Fingolfins Ende. Und dafür sollten wir uns einer ganzen Folge widmen. Vor allem, weil danach Beren und Lúthien kommt, wofür wir, glaube ich, mindestens 2 Folgen in Anspruch nehmen sollten.
Okay.
Oder eine sehr lange Folge. Weil da gibt es so viel zu erzählen zu, dass man das vielleicht besser aufteilt. Aber jetzt lesen wir erstmal Kapitel 18.
Und zwar hättet ihr wahrscheinlich dann, wenn wir bei unserem Duktus bleiben, ja, weiß gar nicht, wenn wir aufnehmen wollen, würden wir das ja schon in 2 Wochen, wenn wir bei unserem ursprünglichen Zeitablauf am letzten Mittwoch, immer am letzten Donnerstag. Also das Wochenende, das Problem ist bei mir bei der Post-Production, das Wochenende 26. 27. hätte ich halt Zeit, die Folge zu schneiden. Die Woche danach sieht es halt bei mir schon wieder kritisch aus.
Ach so, ich hätte jetzt bei unserem normalen Rhythmus als nächste Aufnahme. Ach, Moment, warte.
Heute wir haben ja eigentlich über den letzten Donnerstag im Monat.
Nee, wir haben den ersten
oder
Mittwoch im Monat gesagt.
Den ersten Mittwoch? Mhm. Das passt aber eigentlich so, da hauen wir sie doch eigentlich raus. Wenn ich mir jetzt
also
die Daten
Also ich habe immer eingetragen,
angucke.
Endloser Termin, immer erster Mittwoch.
Gut, das wäre der 7. Dezember. Auch nicht besser, egal. Wie ist die beliebt?
Also mir bei mir ist kommt, egal,
Die Frage wäre doch auch, ob wir da nicht vielleicht, wir wollen ja auch noch eine Feedback-Folge machen, wann wir die denn machen wollen.
Also nächste Woche hätte ich Zeit, außer am Talkshow-Tag und danach die Woche habe ich keine Zeit und danach habe ich wieder Zeit.
Das heißt, in der Woche vom 28. bis 4. hättest du Zeit?
Ja.
Dann lass uns da noch die Feedback-Runde aufnehmen. Tag ist mir egal, da kann ich theoretisch an jedem Tag.
Ich auch. Dann sagen wir erstmal Mittwoch und dann können wir noch verschieben, falls.
Wunderbar. Und wann wollen wir dann die richtige Folge aufnehmen?
Entweder eine Woche oder 2 Wochen später.
Würde ich doch sagen, eine Woche später, dann habe ich das Maria-Thema für dieses Jahr dann durch.
Ja.
Und dann nehmen wir die ultra lange auf Silvesterfeste feiern auf.
Können wir natürlich machen mit Publikum 5 Stunden. 5 Stunden Bären-Luthien. Aber nur, wenn alle halbe Stunde jemand mit Tee vorbeikommt. Und Brötchen.
Ach, das. Tee kriegen wir hin. Nee, dann heißt das logischerweise, wenn wir am 7. aufnehmen, ihr habt bis zum 4. Zeit, das Kapitel zu lesen, bis zum 4. Dezember, weil wir dem dann ja, ne, dann habt ihr die Zeit zu schicken. Das heißt, das Thema, wo haben wir es? Vom Verderben Beleriands und von Fingolfins Ende. Lest ihr bitte alle bis zum 4. Dezember und schickt uns eure Fragen dazu, ja, an unsere E-Mail-Adresse, beziehungsweise über das Kontaktformular. Alles findet ihr wie immer in den Shownotes. Da kann ich dich aber jetzt fragen, wie denn dein Tee war, ob der nach Bratapfel geschmeckt hat oder nicht.
Er hat nicht nach Bratapfel geschmeckt. Er hat, wie ich schon am Anfang vermutet, einfach nur noch irgendwie Weihnachtstee geschmeckt. Aber ich konnte den Apfelgeschmack nicht explizit herausschmecken.
Dabei sollten doch 30% Apfel drin sein. Tja. Auf nichts ist mehr Verlass heute.
Die Verpackung lügt.
Skandal. Nicht in Böhmen, sondern in der Teeverpackung.
Unfassbar. Morgoth Werk. Ich sehe Morgoth Werk im Händelspiel.
Hast du noch irgendetwas?
Ich glaube nicht. Bin glücklich.
Glücklich. Dann wünsche ich dir jetzt eine schnelle Genesung.
Dankeschön.
Und dann hören wir zwei uns schon wieder in 2 Wochen. Oder war das jetzt 3 Wochen?
Ich glaube, 2.
In 2 Wochen. Genau, die letzten Worte dieser Folge gehören wie immer dir.
Oh, lest mir Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.